Da gibt es ein tolles Zitat vom Peter Medawar, britischer Biologe, der eben gesagt hat, a virus is a piece of bad news wrapped up in protein. Also ein Virus ist eine schlechte Nachricht verpackt in Protein.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo, willkommen zur Episode 0 vom Podcast Virologisch, die am 19. Juni 2025 in New York City aufgenommen wurde. Mein Name ist Florian Kramer, ich bin Professor am Department für Mikrobiologie an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, bin auch der Direktor des Ignaz-Semmelweis-Instituts an der Medizinischen Universität Wien und wir starten ab 1. Juli 2025 in Wien auch das Ludwig-Boltzmann-Institut für Wissenschaftskommunikation und Pandemievorsorge. Und im Rahmen dessen, dieses Instituts haben wir aber gedacht, es wäre ganz gut, einen Podcast zu machen, um Informationen über Viren zur Verfügung zu stellen. Die Idee hier ist, dass man kurze Episoden macht, vielleicht 15 Minuten, um auf gewisse Viren einzugehen, die medizinisch relevant sind, aber vielleicht ein bisschen Virus-Trivia zu verbreiten. Und mit dieser Episode 0 heute werden wir mal eine Einführung in die Virologie machen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als 15 Minuten. Und immer gedacht, in Zukunft können wir vielleicht auch längere Episoden machen, die auf Immunität und auf Impfstoffe eingehen. Ja, mal Einführung zu machen, was sind Viren? Viren im einfachsten Falle sind eine Kombination aus einer Erbsubstanz mit Information drauf für ein Protein, in das die Erbsubstanz verpackt ist. Also eine Kombination aus Erbsubstanz und Protein. Oft ist auch noch Fett dabei, eine Lipidhülle, muss aber nicht sein. Und das ist im Prinzip der Bauplan eines Virus. Natürlich kann es um einiges komplizierter werden, aber das ist sind mal die Grundvoraussetzungen. Viren sind sehr klein. Typischerweise sind die so zwischen 80 und 120 Nanometer im Durchmesser. Gibt es auch ganz viel Variation, da werden wir noch dazu kommen. Gibt auch sehr große Viren und noch kleinere Viren. Aber um einen Vergleich anzustellen hier, ein humanes Haar ist etwa 80.000 bis 100.000 Nanometer dick. Also Viren sind wirklich sehr, sehr klein. Die kann man auch nicht sehen, auch nicht im Lichtmikroskop. Da braucht man ein Elektronenmikroskop dazu, um die zu sehen. Wie gesagt, ist meistens eine Kombination aus Erbsubstanz und Protein und dann vielleicht Fett. Und da gibt es ein tolles Zitat vom Peter Medawar, britischer Biologe, der eben gesagt hat, a virus is a piece of bad news wrapped up in protein. Also ein Virus ist eine schlechte Nachricht verpackt in Protein. Wir werden noch dazu kommen, es kann eine schlechte Nachricht sein, muss aber für Menschen nicht immer eine schlechte Nachricht sein. Ja, Viren sind am Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt worden und das erste Virus, das entdeckt wurde oder beschrieben wurde, war das Tabakmosaikvirus. Damals hat man schon gewusst, dass Bakterien Probleme, Infektionen verursachen können und Bakterien hat man durch Filtration, durch einen Porzellanfilter im Prinzip abtrennen können. Und die Entdeckung vom Tabakmosaikvirus geht auf den Dmitri Ivanovsky zurück. Der hat im Prinzip Erkrankungen von Tabakpflanzen untersucht. Und das war damals auf der Krim, soweit ich mich erinnern kann. Und der hat eben diese erkrankten Tabakpflanzen, das Material zerstampft und dann versucht, die Flüssigkeit durch ein Porzellanfilter zu filtrieren und hat dann die filtrierte Flüssigkeit wieder auf Tabakpflanzen gegeben. Und da gab es dann, obwohl er das filtriert hatte, ist es wieder zur Erkrankung der Tabakpflanzen gekommen. Und das war ihm dann im Prinzip klar, dass das nicht von Bakterien verursacht sein konnte. Und der Martinus Beyerink in Niederlanden hat diese Experimente ein paar Jahre später dann wiederholt und hat das replizieren können, hat gezeigt, dass das der Krankheitserreger, der da für diese Erkrankung der Tabakpflanzen zuständig ist, eben durch den Filter durchgeht. und hat dann eben angenommen, dass das sehr klein sein muss und hat das Virus genannt. Virus ist ein lateinisches Wort, das steht für natürlich zähe Feuchtigkeit, Schleim, Saft oder Gift. Und das war im Prinzip der Startschuss für die Virologie. Viren sind keine Lebewesen. Da kann man natürlich drüber streiten. Wir Virologen hätten natürlich gern, dass man die als Lebewesen bezeichnet. Aber die erfüllen eben nicht alle Kriterien des Lebens. Erstens haben sie keinen Stoffwechsel. Zweitens können sie sich nicht selbstständig vermehren. Sie brauchen immer einen Wirt, also einen lebenden Organismus, den sie verwenden können, um sich selbst zu vermehren. Aber es ist ganz anders wie bei Bakterien. Bakterien zum Beispiel kann man in einer Zuckerlösung züchten, wenn man Zucker und andere Nährstoffe zusetzt. Das geht eben bei Viren nicht. Die brauchen immer lebende Zellen. Das könnten ganz unterschiedliche Zellen sein. Es gibt Viren, die Bakterien befallen, Viren, die Archaea befallen, Viren, die Pilze befallen, Viren, die Pflanzen befallen, Viren, die Tiere befallen, unterschiedlichste Tiere. Und die Annahme ist eigentlich, dass es für jede Spezies an Lebewesen, die es gibt, zumindest 10 unterschiedliche Viren gibt, die spezifisch für dieses Lebewesen sind. Das würde natürlich heißen, dass es sehr, sehr viele Viren, unterschiedliche Arten von Viren auf der Welt gibt. Die meisten davon sind für Menschen natürlich harmlos, aber da gibt es gerade ein großes Feld, Virus Discovery, wo Leute versuchen, eben all diese Viren zu identifizieren und sich anzuschauen, wie groß da die Diversität wirklich ist. Viren kann man in unterschiedlichste Gruppen einteilen. Das wird meistens mit der Baltimore Classification gemacht. Da teilt man die Viren anhand ihres Genoms ein. Das geht auf den David Baltimore zurück. Das ist ein Virologe, der glaube ich 1975 den Nobelpreis erhalten hat für seine Arbeit an Retroviren und an Viren, die Krebs verursachen. Und man teilt die eben nach der Art der Erbsubstanz ein. Und ich werde jetzt nicht so wirklich ins Detail gehen, aber es gibt eben Viren, die ein DNA-Genom haben. Das kann einzelsträngig oder doppelsträngig sein. Es gibt Viren, die ein RNA-Genom haben. Das kann einzel- oder doppelsträngig sein. Und dann gibt es super interessante Viren, die ein RNA-Genom haben, aber dann in der Wirtszelle das in DNA umschreiben. Das sind Retroviren. Das ist natürlich sehr interessant. HIV gehört da dazu. Das ist ein Lentivirus, eine Art von Retrovirus. Und da werden wir, wenn wir auf die unterschiedlichsten Virusgruppen kommen, in den unterschiedlichsten Episoden dann noch drauf eingehen. Ich werde immer dazu sagen, was das für ein unterschiedlichstes Virus ist. Diese Viren kommen auch in unterschiedlichsten Formen und unterschiedlichsten Größen. Wie gesagt, es gibt sehr kleine Viren, die vielleicht nur 40 Nanometer im Durchmesser sind oder sogar vielleicht noch kleiner. Es gibt auch sehr große Viren und es gibt, wie gesagt, verschiedenste Formen. Eine sehr simple Form ist einfach ein Genom verpackt in eine Proteinhülle, die regelmäßig angeordnet ist, fast wie kann man sie wie einen Fußball oder einen Volleyball vorstellen. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die Coronaviren, da gehören unsere Schnupfenviren dazu, aber auch das Poliovirus. Andere Viren sind auch rund oder quasi rund geformt, aber vielleicht nicht so symmetrisch. Orthomyxoviren, also Influenzaviren zum Beispiel, sind sowas. Die können rund sein, eiförmig, vielleicht auch ein bisschen langgezogen, das nennt man dann Pleomorph. Es gibt Viren, die filamentös sind, also wirklich langgezogen. Die nennt man dann Filoviren. Ebola gehört da dazu. Das kann man sich vorstellen, wie schaut fast aus wie ein Regenwurm. Die sind zwar im Durchmesser relativ klein, können aber einige Mikrometer lang sein. Und dann gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen. Bei Bakterienviren oder Bakteriophagen gibt es zum Beispiel eine Form, die schaut eher so aus wie ein Raumschiff, wie so ein Mondlander mit so wirklich einem Kopf und dann so Füßen. Und gibt dann zum Beispiel auch Viren wie Raptorviren, da gehört das Virus dazu, das Tollwut verursacht, die wirklich ausschauen wie eine Gewehrkugel. Was bei Tollwut ganz passend ist, weil das ist ein gefährliches Virus. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass nicht jedes Virus problematisch ist. Also ich habe schon gesagt, es gibt sehr viele Viren, die für Menschen komplett harmlos sind. Und es gibt sogar Viren, von denen wir profitieren. Ich werde da nur ein paar Beispiele bringen. Einerseits haben wir eine Koevolution mit Viren durchgemacht und gerade Retroviren haben sich im Laufe der Evolution oft, bevor wir Menschen waren, evolutionär, in unser Genom eingeschrieben. Und die sind dann teilweise ja nicht mehr infektiös. Die sitzen einfach im Genom und werden von uns mitvermehrt, wenn wir unser Genom vermehren. Und eines dieser Retroviren hat ein Protein mitgebracht, das nennt sich Syncytin. Und das hat dazu geführt, dass solche Tiere eine Plazenta ausbilden können. Also das ist das Protein, das über das Virus in unser Genom gekommen ist, oder die Sequenz dafür. Und das Protein ist sehr wichtig für unsere Fortpflanzung. Also es ist nicht immer so, dass nur das Virus von der Infektion profitiert. Manchmal profitiert auch der Wirt von der Infektion, was in dem Fall der Fall war. Man muss auch sagen, man kann Viren für alle möglichen unterschiedlichen Dinge einsetzen. In der Biotechnologie zum Beispiel für Proteinproduktion, aber auch zum Beispiel als Insektizid, als biologisches Insektizid, das wird zum Beispiel beim Apfelspinner gemacht. Also das ist eine Motte, das sind diese Würmer, die man in Äpfeln findet. Und da kann man Biopestizid einsetzen, was im Prinzip ein Baculovirus ist. Auf das werden wir jetzt nicht eingehen, das ist ein großes DNA-Virus. Werden wir wahrscheinlich mal eine Episode drüber machen. Aber das kann man eben verwenden, um diese Apfelspinner langfristig in einer Apfelplantage auszurotten. Was auch ein ganz wichtiges Anwendungsgebiet ist, wir haben immer mehr bakterielle Infektionen mit Bakterien, die Resistenzen gegen alle möglichen Antibiotika haben, multiresistente Bakterien. Die sind echt schwer zu behandeln. Und da arbeitet man jetzt dran, dass man Bakterienviren, also Bakteriophagen verwendet, um diese Infektionen zu heilen. Da züchtet man im Prinzip Phagen oder Bakterienviren, die für das Bakterium, das die Infektion verursacht, spezifisch sind, und die verwendet man dann eben für die Therapie. Und das ist wirklich ein sehr vielversprechender Ansatz, der immer wichtiger wird, gerade weil wir sehr viel Antibiotikaresistenzen sehen. Gut, also Viren sind nicht immer nur böse, aber es gibt natürlich auch sehr viele Viren, die bei Menschen und bei unterschiedlichsten Tieren große Probleme bereiten. Wie gesagt, Virus braucht immer eine Zelle, um sich zu vermehren. Und ich würde den Lebenszyklus von einem Virus gern ein bisschen durchgehen. Im Prinzip ist es so, dass das Virus mal an die Zelle andocken muss. Und das passiert meistens über Oberflächenproteine dieser Viren, die dann bestimmte Strukturen auf der Zelloberfläche binden. Das ist bei unterschiedlichsten Lebewesen kann das ganz unterschiedlich sein. Es sind oft Zuckerstrukturen auf unserer Zelloberfläche oder aber Proteine, können aber auch andere Strukturen sein. Und ein Beispiel dafür kann man bringen, also das kennt sich jeder aus mit SARS-CoV-2, das hat ein Spike-Protein auf der Oberfläche und das ist eben das Protein, das an unsere Zellen bindet und zwar einen bestimmten Rezeptor an das ACE2. Das ist ein Oberflächenprotein auf unseren Zellen und das Virus dockt dort an. Und damit hat das Virus an die Zelle gebunden. Jetzt muss aber das Virus in die Zelle rein. Da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise das Genom des Virus muss in die Zelle rein. Ne? Da gibt es auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten, aber gerade bei Viren, die Tiere befallen, beziehungsweise menschliche Zellen befallen, ist das oft so, dass die Zelle das Virus dann selbst aufnimmt über kleine Vesikel, die wir Endosomen nennen. Das Virus ist auf der Zelloberfläche und dann kommt es zu so einer Einbuchtung und im Prinzip wird da ein kleines Vesikel gebildet, in dem das Virus drinnen ist und die Zelle nimmt das auf. Und dann kommt es dort meistens zu Veränderungen, was die Struktur des Virus betrifft in diesen Endosomen. Und oft verschmilzt dann die Hülle des Virus mit der Membran des Endosoms und dann kann das Genom raus und rein in die Zelle. Und das ist natürlich ein Problem, weil was dann passiert ist, dass unsere zellulären Mechanismen das Genom erkennen und das ablesen, die Information darauf ablesen und dann werden virale Proteine hergestellt von unserer Zelle. Und die viralen Proteine vermehren dann meistens das virale Genom, das in der Zelle vorhanden ist. Das heißt, man hat mehr und mehr Genom und mehr Virusproteine und dann bilden sich neue Viren, die meistens über die Zellmembran nach außen abgegeben werden. Das nennt man Viral Budding oder aber über andere Mechanismen. Also kann auch sein, dass die Zelle platzt und die Viren, gerade bei Bakterien, die Viren rausgelassen werden. Es kann auch, gibt auch ein paar andere Wege, wie Viren Zellen verlassen können. Aber im Prinzip, das Virus hijackt die Zelle, das geht da rein und wandelt die Zelle in eine Virusfabrik um und übernimmt das Kommando. Und das ist natürlich schlecht, weil das Resultat daraus ist, dass dann viele, viele Viren hergestellt werden und die Infektion natürlich im Körper weitergeht. Man muss aber dazu sagen, dass das nicht immer so ist. Es gibt auch Viren, die sich eher die in der Zelle reingehen und sich dann für über lange Zeit in einer Zelle verstecken. Das kann zu persistenten oder chronischen Infektionen führen und da gibt es auch ein paar Mechanismen. Herpesviren zum Beispiel, die sind da besonders gut drin, die gehen rein in die Zelle und lagern ihr Genom dann in den Zellkern ein. Und zwar schreiben die das nicht in unser Erbgut ein, die haben schon DNA genommen, aber das ist wie ein zusätzliches Chromosom, das dann bei uns im Zellkern sitzt. Und dann kann das Jahre später wieder aktiviert werden und die Virusreplikation kann beginnen. Und Retroviren machen auch sowas Ähnliches. Und die schreiben ihr eigenes Genom, das ist ein RNA-Genom, in eine DNA um und diese DNA wird dann in unser Genom eingelagert. Und das kann auch schreckliche Konsequenzen haben, wie man zum Beispiel bei HIV sieht. Gerade diese persistenten oder chronischen Infektionen können auch oft dazu führen, dass es zu Krebserkrankungen kommt. Das ist beim humanen Papillomavirus der Fall zum Beispiel, aber auch bei Hepatitis B kann das zu Krebserkrankungen führen. Also das ist nicht so, dass nur weil das Virus die Zelle nicht sofort als Virusfabrik missbraucht, heißt das nicht, dass das keine negativen Konsequenzen hat. Aber gerade bei fulminanten Virusinfektionen ist es oft so, dass eben das Virusgenom in die Zelle reinkommt und dann anfängt, das Kommando in der Zelle zu übernehmen und es wird immer mehr Virus hergestellt. Was dann oft passiert ist, dass die Zelle irgendwann abstirbt, entweder weil alle Ressourcen erschöpft sind oder aber auch, weil die Zelle das Virus erkennt. Also gibt es bestimmte Sensoren, die Zellen einsetzen können, um im Prinzip zu erkennen, dass sie infiziert sind und die können dann auch im Prinzip Selbstmord begehen. Das hält die Virusproduktion auf und dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, dass eine Immunzelle kommt und erkennt, dass diese Zelle infiziert ist und die infizierte Zelle abtötet. Und das hemmt dann natürlich die Virusproduktion und hilft, die Infektion im Prinzip aufzulösen. Na gut, aber im Prinzip ist es so, die Zellen stellen dann eben Virus her, aber wenn jetzt nur ich infiziert bin, dann repliziert das Virus natürlich nur in mir und irgendwann sterbe ich dann entweder an dieser Infektion oder ich erhole mich. Ne? Und das ist im Prinzip, dann ist der Lebensweg des Virus vorbei. Und deswegen muss das Virus versuchen, sich auf andere Organismen zu übertragen. Und da gibt es unterschiedlichste Übertragungswege. Und das ist sehr wichtig zu sagen, dass da unterschiedliche Übertragungswege gibt, weil das macht unterschiedlichste Viren unterschiedlich gefährlich und gewisse Viren kann man leicht davon abhalten, neue Leute zu infizieren, weil die Übertragungswege im Prinzip so gestaltet sind, dass man das leicht verhindern kann. Und dann gibt es andere Übertragungswege, wo es sehr leicht zu Infektionen kommen kann, zu Übertragungen kommen kann, die sehr schwer aufzuhalten sind. Gerade bei Viren, die Menschen infizieren, gibt es Viren, die Atemwege infizieren und die werden oft über Tröpfchen oder Aerosole übertragen. Also entweder über Tröpfchen sind meistens größere Flüssigkeitspartikel, die ausgeschieden werden, wenn man zum Beispiel hustet, beziehungsweise wenn man laut redet, wenn man singt und so weiter und so fort. Aerosole sind ganz, ganz kleine Flüssigkeitströpfchen, die im Prinzip sogar beim normalen Atmen ausgeschieden werden. Der Unterschied ist, dass diese Tröpfchen relativ schnell am Boden landen. Das heißt, das hält sich nicht sehr lange in der Luft, während Aerosole oft sehr lange in der Luft bleiben können. Und wenn in diesen Tröpfchen oder in diesen Aerosolen Viren vorhanden sind und dass jemand anders einatmet oder dass auf die Schleimhäute von einer anderen Person auf den Schleimhäuten einer anderen Person landet, dann infiziert man sich. Und gerade diese Übertragungen über die Atemwege sind sehr schwer aufzuhalten. Das geht nur mit Masken, mit FFP2-Masken zum Beispiel. Gerade Aerosole, das ist sehr, sehr schwierig, diese Infektionswege zu stoppen. Man kann sich auch über Gegenstände infizieren. Zum Beispiel, wenn jemand, der mit einem bestimmten Virus infiziert ist, ein Handy angreift, ne? Und dann ist das Virus auf dem Handy und dann greift jemand anders das Virus, das Handy an und greift sich dann vielleicht ins Gesicht. Und dann kann es zu Übertragungen kommen. Es gibt bestimmte Viren, die über direkten Körperkontakt übertragen werden oder über Körperflüssigkeiten. Es gibt Übertragungswege über Vektoren. Das nennen wir, wenn Viren über Zecken oder Stechmücken zum Beispiel übertragen werden. Es ist gerade in der Vergangenheit oft dazu gekommen, dass Viren über Blutkonserven übertragen wurden. Also es sind unterschiedlichste Wege, wie Viren übertragen werden können. Aber wie gesagt, gerade wenn wir über Viren reden, die Pandemien verursachen und wo ein Potenzial da ist, dass die größere Probleme bereiten, dann muss man vor allem bei Viren aufpassen, die über die Atemwege übertragen werden, weil man das eben sehr schwer verhindern kann. Ich sage immer, man hört oft in den Medien über Ebola-Ausbrüche und die Leute haben unglaubliche Angst vor Ebola und vor Marburg zum Beispiel, weil das Viren sind, die im Prinzip den Großteil der Leute, die sich damit infizieren, töten. Die werden aber über Körperflüssigkeiten und direkten Körperkontakt übertragen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas wie Ebola jemals eine Pandemie auslöst, einfach weil das leicht aufzuhalten ist, indem man sich die Hände wascht, indem man Handschuhe anhat. Das ist einfach leicht zu stoppen, während sowas wie SARS-CoV-2, das über die Atemwege übertragen wird, sehr, sehr schwer zu stoppen ist. Also Übertragungswege sind wichtig und geben darüber Aufschluss, wie schwer ein Ausbruch einer Viruserkrankung aufhaltbar ist. Ein paar andere epidemiologische Begriffe, die ich noch gerne erklären würde. Das eine ist die R0 oder Reproduktionszahl. Das ist eine ganz wichtige Zahl, die uns sagt, wie viele neue Menschen ein Infizierter ansteckt. Und das ist deshalb wichtig, weil das sagt uns auch was darüber aus, wie leicht ein Ausbruch aufzuhalten ist. Eines der Viren, die extrem infektiös sind, ist das Masernvirus. Im Durchschnitt infiziert eine maserninfizierte Person 11 bis 18 weitere Personen, die keinen Immunschutz haben. Und das ist natürlich eine große Anzahl. Und wie gesagt, es ist schwierig, sowas aufzuhalten. Influenza zum Beispiel ist ein Virus, saisonelle Influenza, die eine relativ niedrige Reproduktionszahl hat, also ungefähr etwa 1,5. Das heißt, das ist relativ leicht aufzuhalten und das erklärt auch, warum eigentlich Influenza während der SARS-CoV-2-Pandemie kaum zirkuliert ist. Es war schwer, SARS-CoV-2 aufzuhalten, das hat eine höhere Reproduktionszahl, aber bei Influenza ist die recht niedrig und mit Masken und Social Distancing hat das natürlich dazu geführt, dass kaum Influenza-Infektionen gab während der Covid-19-Pandemie. Ja, also Die Zahl ist sehr aussagekräftig. Und normalerweise, wenn die Reproduktionszahl unter 1 ist, dann ein Ausbruch mit einem Virus von selbst auf. Weil wenn eine Person weniger als eine Person infiziert, über Zeit gibt es immer weniger Infektionen, ist klar. Was auch wichtig ist, sind die Begriffe Case Fatality Rate und Infection Fatality Rate. Die Case Fatality Rate ist im Prinzip die Anzahl an Todesfällen pro Anzahl von detektierten Erkrankungen. Das heißt, wenn ich 100 Erkrankungen diagnostiziere und 50, die Hälfte der Leute an den Erkrankungen sterben, dann habe ich eine Case Fatality Rate von 50%. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade bei Ausbrüchen mit neuen Viren, dass man weiß, was die Case Fatality Rate ist, weil man dann abschätzen kann, wie signifikant dieser Ausbruch ist. Das Problem hier ist, dass es da um detektierte Fälle gibt. Aber oft ist es auch so, und das haben wir bei SARS-CoV-2 gesehen, dass Fälle asymptomatisch sind oder schwer zu detektieren, einfach weil kein PCR gemacht wird und so weiter und so fort. Und das heißt, man erfährt nie, was die wirkliche Anzahl an Fällen, die auftritt, ist. Das kann man im Nachhinein oft über Serologie, über Antikörperdiagnostik machen und dann kann man die Berechnung nochmal anstellen und das wäre dann die Infection Fatality Rate. Das ist die Anzahl an Todesfällen in Bezug zur Anzahl an gesamten Fällen. Und wie gesagt, das ist meistens so bei vielen Erkrankungen, dass es mehr Fälle gibt, als detektiert wird. Das heißt, die Infection Fatality Rate ist oft viel niedriger als die Case Fatality Rate. Ein weiterer Begriff, der vielleicht interessant ist, ist die Inkubationszeit. Das ist im Prinzip der Intervall zwischen der Infektion und den ersten Krankheitssymptomen. Die kann oft sehr lang sein. Bei Tollwut zum Beispiel kann sich da um Wochen, vielleicht Monate handeln. Bei gewissen Viruserkrankungen ist die aber auch sehr kurz. Bei Influenza sind es zum Beispiel 24 bis 48 Stunden in etwa. Und was da auch wichtig ist, ist, bei manchen Viruserkrankungen ist man während der Inkubationszeit schon infektiös und kann die Erkrankung weitergeben. Das ist bei SARS-CoV-2 so. Bei manchen Viruserkrankungen ist man da aber nicht infektiös. Und gerade Viruserkrankungen, wo man in der Inkubationszeit schon infektiös ist, bevor man Symptome hat und weiß, dass man erkrankt ist, das ist natürlich problematisch, weil die schwerer aufzuhalten sind. Noch ein paar weitere Begriffe, die man oft hört. Ein Begriff ist Emerging Viruses. Damit sind Viren gemeint, mit denen man eigentlich in der Vergangenheit keine Probleme hatte, aber wo es zunehmend Probleme gibt. Dann gibt es auch den Begriff von Re-Emerging Viruses. Das sind Viren, die hatte man in der Vergangenheit schon unter Kontrolle, aber da gibt es jetzt wieder Probleme damit. Zum Beispiel Masern wär so ein Fall eines Re-Emerging Viruses. Ein wichtiger Ausdruck ist auch zoonotische Infektionen oder zoonotische Viren. Wenn man von einer Zoonose spricht, spricht man davon, dass es zu einer Übertragung vom Tier auf den Menschen gekommen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil eben die meisten Pandemien durch Zoonosen entstanden sind. Und dann haben wir den Begriff der Epidemie. Das ist eine Infektion einer großen Anzahl von Menschen in einer bestimmten Population. Und dann haben wir eben den Begriff der Pandemie. Und das ist ja die Infektion einer großen Anzahl an Menschen über weite geografische Gebiete. Kann zum Beispiel auch global sein, muss aber nicht global sein. Das sind mal so ein paar wichtige Definitionen, von denen man gehört haben sollte. Jetzt ein bisschen was zu Ausbrüchen und zu Pandemien zum Schluss. Es ist so, Ausbrüche mit neuen Viren passieren eigentlich ständig. Wenn man so die letzten 30 Jahre anschaut, da gab es unzählige Ausbrüche, die auch in den Medien, von denen auch in den Medien berichtet wurde, von Hendra-Viren, Nipah-Viren, unterschiedlichsten Vogelgrippe-Stämmen, SARS-Coronavirus 1, das war 2002, 2003, Ebola taucht immer wieder auf, Zika, Gelbfieber, ja, Hunter-Viren, Lassa-Viren, Mpox jetzt vor kurzem, Polio taucht immer wieder auf, ja, Marburg-Virus und so weiter und so fort. Also es passiert eigentlich ständig was. Die meisten dieser Ausbrüche haben eigentlich im Endeffekt keine größeren Konsequenzen. Schon für die Leute, die infiziert sind und für Leute in der näheren Umgebung, aber die meisten davon führen nicht zu Pandemien. Die zwei Pandemien in den letzten 30 Jahren, die aufgetreten sind, waren 2009 das H1N1-Virus, das war damals, man hat das Schweinegrippe genannt, und eben 2019, 2020 SARS-Coronavirus 2. Aber im Vergleich mit den Ausbrüchen, die es gibt die ganze Zeit, ist das eigentlich wenig. Und wenn man sich dafür interessiert, was alles passiert, kann man sich beim Webserver anmelden, das nennt sich ProMedMail. Wir werden den Link zur Verfügung stellen. Und wenn man sich da anmeldet, kriegt man E-Mails jeden Tag mit was passiert. Also das wird da gibt es im Prinzip Meldungen von Ärzten, Meldungen von Wissenschaftlern weltweit, welche Infektionen und Ausbrüche gerade passiert sind. Wenn man sich diese E-Mails jeden Tag durchliest, kriegt man Albträume davon. Aber wie gesagt, die meisten davon haben eigentlich wenig Konsequenzen. Wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, hatten wir 6 Pandemien. Was, wie gesagt, im Angesicht dieser vielen Ausbrüche eigentlich recht wenig ist. Um das zusammenzufassen, wir hatten 1918 eine Influenza H1N1-Pandemie, die zwischen 20 und 100 Millionen Tote gefordert hat. Kommt darauf an, welche Schätzungen man sich da anschaut, da gibt es unterschiedlichste. Wir hatten eine weitere Pandemie mit Influenza 1957 mit dem H2N2-Subtyp, das waren 2 bis 3 Millionen Tote. 1968 hatten wir eine weitere Influenza-Pandemie, das war H3N2, auch mit etwa 2 bis 3 Millionen Toten. 1981, 82 ist es dann zur HIV-Pandemie gekommen, die nach wie vor am Laufen ist. Da gab es bisher etwa 42 Millionen Tote. Und dann hatten wir 2009 eine weitere Influenza-Pandemie mit H1N1, das war eben diese Schweinegrippe. Und dann 2019, 2020 SARS-Coronavirus 2 oder Covid-19. Und da sind die offiziellen Zahlen jetzt, dass es 7 Millionen Tote bisher gegeben hat. Aber wenn man sich die Schätzungen anschaut, basierend auf Übersterblichkeit, sind wir da eher im Bereich von 30 Millionen Toten. Gerade bei diesen Pandemien muss man die Frage stellen, wo kommen denn diese Viren eigentlich her? Und Da gehen wir zurück zu diesen zoonotischen Infektionen. Also eigentlich sind diese ganzen Viren aus Tieren gekommen und auf Menschen übergesprungen. Das war bei den 4 Influenza-Pandemien der Fall. Das war bei HIV der Fall und das war wahrscheinlich auch bei SARS-Coronavirus 2 der Fall. Und im Prinzip, was hier passiert ist, wir haben natürlich viele Viren, die in Menschen zirkulieren, in Menschen Probleme bereiten, Masern, Herpesviren, Rhinoviren, ganz, ganz viele, ne? Und die können große Probleme verursachen. Aber Pandemien werden meistens von Viren verursacht, die aus Tieren kommen und gegen die der Mensch eigentlich keine Immunität hat. Und das ist eben dann meistens das große Problem, dass das Virus springt und im Prinzip 100% der Bevölkerung keine Immunität haben, während für die Viren, die momentan schon in Menschen zirkulieren, immer ein Teil der Bevölkerung schon Immunität hat und für die meisten davon gibt es auch schon Impfstoffe, die schützen. Also diese zoonotischen Infektionen sind eigentlich das große Problem. Und man muss sagen, wenn man sich so die Zahlen anschaut, dass die Anzahl von Ausbrüchen zunimmt und das hat einige unterschiedliche Gründe. Einerseits muss man sagen, da ist ein bisschen Bias dabei, weil wir natürlich viel, viel besser sind mittlerweile, was Virusüberwachung und Diagnostik betrifft. Also wenn man 50, 70 Jahre zurückgeht und da gab es eine Infektion mit einem neuen Virus irgendwo in ruralen Afrika und da sind Leute dran gestorben, dann wurde vielleicht darüber berichtet, das war dann ein tropisches Fieber. Man hat aber nicht wirklich herausgefunden, was das war und wahrscheinlich hat sich das auch nicht verbreitet, ne? Heutzutage würde man da sofort schauen, was das ist und würde wahrscheinlich darüber berichten. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum man mehr von diesen Ausbrüchen hört. Aber andererseits gibt es auch mehr Menschen. Und wenn es mehr Menschen gibt, dann ist die Chance größer, dass sich Menschen mit unterschiedlichsten Krankheitserregern infizieren. Und dann kommt noch dazu, dass wenn es mehr Menschen gibt, braucht man auch mehr Nutztiere für die Ernährung. Und das heißt, dass die Schnittfläche zwischen Menschen und Tieren größer wird. Und umso größer diese Schnittfläche ist, umso höher ist die Chance, dass was springt. Das heißt, umso mehr Menschen und umso mehr Nutztiere, umso höher ist die Chance, dass es zum Ausbruch kommt. Was dann noch dazu kommt, ist Risiken durch den Klimawandel. Da geht es vor allem um Vektoren. Also da sind wir wieder bei unseren Mücken und Zecken, die Viren übertragen. Und durch den Klimawandel dringen bestimmte Mücken, bestimmte Moskitos, bestimmte Zecken in Gegenden vor, wo sie davor noch nicht vorgekommen sind. Wir haben zum Beispiel in Europa ein Problem mit der asiatischen Tigermücke, die ganz, ganz viele virale Erkrankungen übertragen kann. Und die kommt mittlerweile auch schon in Österreich vor, zum Beispiel in Graz, im Wiener Raum. Und die breitet sich Richtung Norden aus, eben weil es wärmer wird. Und damit ist auch ein Potenzial verbunden, dass das da zu bestimmten viralen Infektionen kommt. Wie gesagt, da spielt der Klimawandel eine Rolle. Natürlich führt der Klimawandel auch dazu, dass sich menschliches Verhalten ändert, beziehungsweise Mikroben möglicherweise in bestimmten Gegenden besser überleben können. Also da müssen wir noch schauen, wie sich das entwickelt, aber es ist auf jeden Fall keine positive Entwicklung. Und was dann auch dazu kommt, ist, dass die Zerstörung von Biotopen und Habitaten auch dazu führt, dass es vermehrt zu Ausbrüchen kommen kann. Man kann sich das so vorstellen, wenn man ein Virus hat, das irgendwo im Dschungel, im Amazonas vorkommt, das hohes Potenzial hat und sehr gefährlich für Menschen ist, aber Menschen dort eigentlich nie hinkommen, können sie sich auch nicht infizieren. Wenn aber jetzt der Regenwald abgeholzt wird und da Siedlung entsteht, dann, beziehungsweise wenn man dort dann anfängt Landwirtschaft zu betreiben, dann können natürlich Leute mit dem Virus in Berührung kommen und das kann dann natürlich zu Ausbrüchen führen. Und das alles ist auch problematisch, wenn man sich anschaut, wie vernetzt die Welt mittlerweile ist. Vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren hat es recht lang gedauert, wenn man von einem Kontinent auf den anderen wollte. Also über den Atlantik zum Beispiel ist man nur mit dem Schiff gekommen, das hat 10, 14 Tage gedauert. Und das heißt, wenn sich Menschen langsam bewegen, dann können sich Viren auch nur langsam ausbreiten. Mittlerweile ist es aber so, dass man innerhalb von 24 Stunden im Prinzip von jedem Punkt A auf diesem Planeten zu jedem Punkt B kommen kann. Und das verbunden mit der höheren Chance von zoonotischen Infektionen führt natürlich dazu, dass das Risiko von globalen Ausbrüchen steigt. Und auf das muss man sich vorbereiten. Und über das werden wir in zukünftigen Episoden natürlich reden, wie man sich auf das vorbereitet. Wir werden auf unterschiedliche Arten von Viren eingehen und da Risiken besprechen. Aber das war's mal mit der Einleitung zur Virologie und vielleicht ein bisschen was zur Epidemiologie und zu Ausbrüchen und Pandemien. Wie gesagt, wir werden versuchen, jede Woche eine Episode in der Zukunft online zu stellen. Meistens kürzer als die heute, aber vielleicht werden wir ein paar längere machen zu Themen wie Immunität und Impfstoffen. Was ich noch dazu sagen wollte ist, falls es Fragen gibt oder Anregungen zu bestimmten Themen, können Sie ein E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse virologisch@podcastwerkstatt.com und wir werden auch versuchen, alle möglichen Quellenangaben online zu stellen beziehungsweise Referenzen, die vielleicht interessant sind zu den jeweiligen Themen, die wir besprechen. Mit dem beende ich den heutigen Podcast und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.